Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Katrin Michaelsen. Wir sprechen über Portugals Hilfsangebote im Angesicht der Überschwemmungskatastrophe in Mosambik. Französische Fischer in der Normandie haben ihre ganz eigenen Erfahrungen mit der Verhandlungsbereitschaft der britischen Kollegen. Und Italien ist bereit, China die Hand zu reichen und will sich an dem sogenannten Seidenstraßenprojekt beteiligen. Das ist los in Europa und darum geht es in Europa heute. Die internationale Hilfe für das südliche Afrika läuft allmählich an. Noch immer aber ist das ganze Ausmaß der Katastrophe für die Region nicht absehbar. Vor allem Mosambik ist betroffen. Hilfsorganisationen, denen es gelungen ist, ins Katastrophengebiet vorzudringen, zeichnen ein erschreckendes Bild von Flüssen, die so dramatisch über die Ufer getreten sind, dass kilometerlange Binnenmeere entstehen, von Menschen, die weit abgeschnitten von jeglicher Hilfe sind. Und das treibt Portugal in besonderem Maße um. Die Bande zur ehemaligen Kolonie sind bis heute eng. Was sich in Mosambik abspielt, besorgt Portugiesen genauso wie afrikanische Einwanderer. Thilo Wagner in Lissabon. In Deutschland hat es ein paar Tage gedauert, bis es der Wirbelsturm und die Überschwemmungskatastrophe in die Nachrichten geschafft hat. War das in Portugal anders?
Ja, das war anders in Portugal. Seit fast einer Woche laufen in den portugiesischen Nachrichtensendungen Beiträge über die Katastrophe in Mosambik. Und portugiesische TV-Stationen haben bereits Journalisten in die betroffenen Gebiete entsandt. Die großen Zeitungen haben mittlerweile Live-Ticker im Internet eingerichtet. Sie haben es gesagt, Mosambik war ja bis 1975 portugiesische Kolonie. Und die Stadt Beira, die zweitgrößte Stadt Mosambiks, die jetzt von dem Wirbelsturm so schwer getroffen wurde, ist tatsächlich von den Portugiesen im 19. Jahrhundert gegründet worden. Und gleichzeitig, wie Sie auch gesagt haben, leben Zehntausende von Bürgern, die in Mosambik geboren wurden, aber nach der Unabhängigkeit nach Portugal kamen, weiterhin hier vor allem im großen Raum Lissabon. Das heißt, die Solidarität der Portugiesen mit Mosambik ist tatsächlich richtig groß.
Das ganze Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar. Die Regierung spricht von über 200 Toten. Etwa 15.000 Menschen würden noch darauf warten, gerettet zu werden. Gibt es Informationen oder Hinweise darauf, ob auch portugiesische Staatsbürger unter den Opfern sind?
Bis jetzt geht das portugiesische Außenministerium davon aus, dass keine Portugiesen unter den Opfern sind. Aber es werden zurzeit noch rund 30 Portugiesen vermisst. In der zerstörten Stadt Beira versuchen die Portugiesen und andere ausländische Bürger, sich nun über WhatsApp-Gruppen zu organisieren, damit mehr Klarheit herrscht, wer betroffen ist und wo sich die Vermissten befinden könnten.
Wie sieht denn die Hilfe für Mosambik aus Portugal aus? Was hat die portugiesische Regierung vor?
Ja, jetzt geht's natürlich auch der Regierung in Lissabon erstmal darum, Menschenleben zu retten. Ein Flugzeug der portugiesischen Luftwaffe mit Rettungshelfern des Militärs ist bereits auf dem Weg in die Region und heute soll ein zweites Flugzeug in Lissabon starten. Außerdem ist bereits am Dienstag ein Staatssekretär aus dem Außenministerium nach Mosambik geflogen, um die Hilfe für portugiesische Staatsbürger zu koordinieren.
Und was beobachten Sie darüber hinaus? Wie nehmen die Bürgerinnen und Bürger in Portugal Anteil?
Es passiert auf verschiedenen Wegen, also über Spendenaktionen und dergleichen. Der portugiesische Ärztebund hat Medikamente und ärztliche Hilfe angeboten und will aber gleichzeitig auch seine Mitglieder mobilisieren, damit möglichst viele portugiesische Ärzte so eine Art Freiwilligendienst im Katastrophengebiet leisten. Auch die portugiesischen Fußballvereine spielen eine wichtige Rolle. Der große Lissabonner Verein Benfica hat ja weiterhin sehr viele Fans in Mosambik und man darf nicht vergessen, dass die portugiesische Fußballlegende Eusebio, ja in den 50er Jahren aus Mosambik nach Benfica, zu Benfica Lissabon gekommen ist und dann hier in Portugal zu einem Weltstar wurde. Benfica nimmt jetzt in den vielen Vereinsheimen, die es in ganz Portugal gibt, Spenden entgegen. Vor allem Esskonserven sollen dort eingesammelt werden.
Ein Problem ist in Mosambik ja auch die Koordinierung der Hilfe vor Ort. Sieht sich da Portugal in einer besonders engen, in besonders großen Verantwortung?
Es gibt bisher zwar keine offiziellen Informationen, ob die Portugiesen zum Beispiel diese Hilfe organisieren und koordinieren werden, aber Sie haben recht, es macht natürlich Sinn, dass sie da eine Rolle spielen. Zum einen sind die Portugiesen ja in den internationalen Organisationen sehr gut vertreten. Nicht umsonst kommt der UN-Generalsekretär Antonio Guterres ja aus Portugal. Und außerdem kennen viele Portugiesen das Land, gerade auch die Leute, die in den Nichtregierungsorganisationen arbeiten. Und dazu kommt noch, dass Portugal gute bilaterale Beziehungen zu seiner Ex-Kolonie unterhält und außerdem über einen engen Kontakt im Rahmen der CPLP hält. Das ist die internationale Organisation der portugiesischsprachigen Länder, in der Mosambik und Portugal Mitglieder sind. Also es würde mich nicht überraschen, wenn Portugal eine wichtige Rolle bei der Koordinierung der Hilfen für Mosambik übernimmt.
Besten Dank nach Lissabon, Thilo Wagner über Hilfsangebote aus Portugal an Mosambik. Wieder ein EU-Gipfel in Brüssel, bei dem der Brexit den Takt vorgibt, bei dem es dieses Mal um die Bitte der Briten geht, den Brexit auf Ende Juni zu verschieben. Eigentlich war er für Ende März geplant. EU-Ratspräsident Donald Tusk gab gestern die Linie vor, noch sei Zeit für Verhandlungen.
Even if the hope for a final success may seem frail.
Selbst wenn die Hoffnung auf einen Erfolg zerbrechlich oder sogar illusorisch zu sein scheint und die berechtigte Brexit-Müdigkeit immer deutlich sichtbarer wird, wir können nicht damit aufhören, nach einer positiven Lösung zu suchen, und zwar bis zum letzten Moment.
Soweit EU-Ratspräsident Donald Tusk. Wie schwierig es sein kann, mit britischen Kollegen im Gespräch zu bleiben, französische Fischer haben da so ihre Erfahrungen. Die Fischer aus Dieppe zum Beispiel, aus der Normandie. In Dieppe sind die Bande zu Großbritannien enger als in anderen Städten Frankreichs. Die Fähre zwischen der Stadt und New Haven in Großbritannien ist die älteste Verbindung zwischen den beiden Ländern. Und mehr als die Hälfte der normannischen Fischer sucht ihren Fang in britischen Gewässern. Doch nach einem Brexit könnte es damit vorbei sein. Mehr als 2200 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Andreas Noll.
Das Wetter ist schlecht, als Loïc Marguerie im Hafen von Dieppe auf dem Trockenen sitzt. Seit ein paar Tagen war er nicht mehr draußen auf dem Meer. Zu stark der Wind, zu hoch die Wellen. Jetzt reparieren Marguerie und seine vier Matrosen die Netze der Daniel Auguste. Doch nicht nur das Wetter bereitet den Fischern in der Normandie derzeit Sorgen.
Ein harter Brexit würde uns massiv treffen. Bis zu 80% der Zeit fischen wir vor der britischen Küste. Nur die Jakobsmuscheln, die fangen wir hier.
Es ist gerade Hochsaison für die Jakobsmuschel, die schönste und edelste aller Meeresfrüchte. In Frankreich hat die gesetzlich streng geschützte Delikatesse einen herausgehobenen Stellenwert. Die guten Restaurants in der Normandie schmücken sich mit ihr auf der Speisekarte. In den Hafenanlagen von Dieppe werden die Muscheln frühmorgens aus den Booten geladen. Der eine Teil wandert über die Fischbörse direkt in den Verkauf, der andere geht in die Hallen neben der Anlegestelle der Daniel Auguste. Dort lösen Frauen in Handarbeit die Muschelnuss von der Schale. Das laute Rauschen, wenn die leeren Schalen in große Kisten geschüttet werden, gehört zum Soundtrack des Hafens. Für den 30-jährigen Loïc Marguerie ist die Jakobsmuschel in diesen Brexit-Chaos-Tagen so etwas wie eine Lebensversicherung. Zum Glück, so sagt er, finden sich die besten Fanggebiete in französischen Gewässern. Sonst wäre alles noch viel schlimmer.
Die principales ressources sont quand même dans nos eaux françaises. Heureusement pour nous, parce que alors sinon ça serait catastrophique.
Die halbe Katastrophe könnte allerdings sehr wohl eintreten. Dann nämlich, wenn nach einem Brexit die Briten ihre Gewässer dicht machten. Es wäre ein Bruch mit einer jahrzehntealten Tradition. Aber ausgeschlossen ist das nicht.
Sie würden den Ärmelkanal am liebsten teilen und ihre Hälfte dann für ausländische Boote sperren. Aber unsere Eltern und Großeltern haben dort schon gefischt. Man kann uns das doch nicht von einem auf den anderen Tag wegnehmen.
Tradition ist dem jugendlich aussehenden Mann mit dem für Fischer typischen Vollbart wichtig. Loïc Marguerie stammt aus einer Fischerfamilie. Die Daniel Auguste hat er nach seinen Großvätern benannt. Doch die britischen Kollegen, davon ist er überzeugt, wollen den Bruch mit der Tradition.
Wir sehen die britischen Fischer doch permanent auf dem Meer, wenn sie Jakobsmuscheln ernten oder mit ihren Trawlern fischen. Es gibt da zwar keine direkte Konfrontation, aber ihre Haltung ist eindeutig. Sie geben uns zu verstehen, dass sie es mit dem Brexit eilig haben, damit wir da verschwinden.
Loïc Marguerie fährt zur See, seit er 16 ist. Vor ein paar Jahren hat er sein erstes eigenes Schiff gekauft. 4 Matrosen beschäftigt er auf seinem Boot. Ob er die auch bezahlen könnte, wenn die britischen Gewässer zukünftig tabu sind? Marguerite ist skeptisch.
Viele Jobs hängen hier von diesem Wirtschaftszweig ab. Wenn es keine Fischerboote mehr gibt, dann braucht man auch keine Frauen, die die Muscheln auskratzen, keine Hafenarbeiter und die anderen Berufe, die von uns abhängen.
Ein paar Schritte vom Kai entfernt hat das regionale Fischerkomitee seinen Sitz in einem kleinen Büro über einer Lagerhalle. Ein Hinweisschild an der blauen, unscheinbaren Stahltür gibt es nicht. Doch der Verband ist mächtig, verhandelt in Paris, Brüssel und London über Quoten und Schutzgebiete. In der ersten Etage begrüßt Pascal Coquet die Besucher in einem schlichten Büro. Der Chef der französischen Jakobsmuschelfischer hat von hier einen guten Blick auf den Hafen von Dieppe und die Probleme der Branche.
Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est Coquet.
Auf einem großen Tisch hat er 2 Karten vom Ärmelkanal ausgebreitet. Mit seinen Fingern wischt er über verschiedene Rottöne, mit denen die Karten eingefärbt sind.
Vous avez différentes couleurs de quantité de poisson.
Die verschiedenen Farben zeigen die Größe der Fischbestände an. Hier im Ärmelkanal vor unserer Küste sind die fruchtbarsten Fischgründe. Also kommen alle hierher. Wenn es nun zum Brexit kommt und die Briten ihre See sperren, haben wir hier doppelt so viele Boote für halb so viele Fische. Man muss dabei wissen, dass man uns in den kommenden Jahren in diesem Gebiet auch noch 3 große Offshore-Windparks aufs Auge gedrückt hat. Selbst die Investoren geben zu, dass der Bau der Windparks die Fische in einem Umkreis von 25 Seemeilen vertreibt. Zumindest für die lange Zeit der Arbeiten.
Mit den Briten hat er schon harte Kämpfe ausgefochten. Im vergangenen August zum Beispiel, als der Jakobsmuschelkrieg europaweit Schlagzeilen machte. Französische Kutter hatten britische Boote im Ärmelkanal rüde abgedrängt. Denn anders als bei den Fischen, deren Quoten von der EU bestimmt werden, hat Frankreich für die Muscheln strenge nationale Vorschriften. Zum Schutz des Bestandes dürfen französische Fischer nur zwischen dem 1. Oktober und dem 15. Mai die Muscheln ernten. Auch die britischen Fischer haben sich an die Beschränkungen gehalten. Allerdings nur die großen Boote. Die kleinen fischten das ganze Jahr über. Nach zähem Ringen einigten sich beide Seiten im Herbst dann doch wieder auf Eckpunkte für die laufende Saison.
Die Stärke der Briten ist ein großes Problem für uns. Ich glaube, die haben 220 Muschelfischer und ihre Boote sind 10-mal so groß wie unsere. Die fischen natürlich ganz andere Massen ab als wir.
Doch nicht nur die Briten drängt es in französische Gewässer. Die EU-Ausländer fischen uns unsere britischen Gewässer leer, kritisieren die Kollegen auf der Insel. Und doch, am Ende würde der Brexit auch in dieser Branche nur Verlierer produzieren, analysiert Verbandschef Coquet.
Die glauben doch nicht, dass sie uns verbieten können, in ihre Gewässer zu fahren, um dann mit Kampfpreisen auf unseren Märkten ihre Waren abzusetzen. Da wird sich hier richtig Wut entladen und die französischen Fischer werden zu verhindern wissen, dass britische Fänge weiter die Grenzen passieren.
Ein harter Brexit wäre ein harter Bruch mit Traditionen am Ärmelkanal. Das war eine Reportage von Andreas Noll. Eigentlich soll es auf dem EU-Gipfel in Brüssel heute auch um die Beziehungen zu China gehen, doch die ungelösten Brexit-Fragen verlangen wohl wieder mehr Aufmerksamkeit als geplant. Dabei gäbe es Anlass genug, schafft doch die italienische Regierung gerade Fakten. Sie will sich an dem sogenannten Seidenstraßenprojekt der Chinesen beteiligen. Es geht dabei um den Ausbau von Handelsrouten nach Europa und Afrika. Die Regierung in Peking hat dabei vor allem italienische Häfen und die Schifffahrt im Blick. Italien wäre das erste G7-Land, das sich an diesem Projekt beteiligt und das hätte große politische Symbolkraft. Entsprechend alarmiert sind die EU-Partner. Aus Rom dagegen kommen Beschwichtigungsversuche, wie Jörg Seiselberg berichtet.
Von der Decke hängt ein Leuchter mit Lüstern, hinter dem geschwungenen Glasschreibtisch ein Ölgemälde mit historischem Küstenmotiv, draußen rauscht der Verkehr auf der Via Veneto. Hier im Arbeitszimmer von Michele Geraci im vierten Stock des Wirtschaftsministeriums ist das erdacht und ausgearbeitet worden, was die Partner Italiens in helle Aufregung versetzt. Die geplante italienisch-chinesische Absichtserklärung, mit der sich Rom der sogenannten Seidenstraßeninitiative Pekings anschließt. Geraci nimmt die Bedenken unter anderem aus Berlin, Paris und London mit einem Lächeln zur Kenntnis. Die anderen befreundeten europäischen Staaten haben überhaupt keinen Grund zu befürchten, dass Italien ein Einfallstor für China sein kann, das dann genutzt wird, um auch in die anderen europäischen Staaten einzudringen. Trotz der Beruhigungsversuche aus Rom sehen die europäischen Partner aber auch Washington die Gefahr, dass China im Rahmen der Seidenstraßeninitiative wirtschaftliche Abhängigkeiten schafft, die Peking dann auch politisch nutzen. Italien als bislang einziger Staat der G7, der Gruppe der wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt, ist nun bereit, China die Hand zu reichen bei dessen zentralem weltweit angelegten Infrastrukturprojekt. Eingefädelt hat diesen spektakulären Deal Michele Geraci. 10 Jahre lang war er Investmentbanker in China, schon damals warb er für wirtschaftliche Kooperation mit Peking. Vor einem Jahr ist der mit Legaführer Salvini befreundete Geraci nach Italien zurückgekehrt und wurde von der neuen populistischen Koalition in Rom gleich auf den Stuhl des Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium gespült. Seitdem verfolgt der fließend mandarinsprechende und in Peking exzellent vernetzte Geraci ein klares Ziel. Ich bin zurückgekehrt, beseelt von der Idee, dass Italien seinen Platz zurückerobert als wirtschaftlich bedeutendes Land. Nicht nur der Form nach, sondern in der Substanz. Italiens neue wirtschaftliche Kraft, so Geracis Plan, soll maßgeblich aus der Kooperation mit China kommen. Einen Plan, den Wirtschaftsprofi Geraci in einer Regierung, die mit vielen politischen Neulingen besetzt ist, in den vergangenen Monaten konsequent durchgesetzt hat. Trotz der auch in Italien vorhandenen Bedenken. Der italienische EU-Parlamentspräsident Tajani von der Berlusconi-Partei Forza Italia beispielsweise sieht die Gefahr, dass Italien China die Tür öffnet und dann von der gigantischen Wirtschaftsmacht schnell dominiert wird. Wollt ihr jemanden Fremden im Haus haben, der euch alles wegkauft? Küche, Schlafzimmer, Möbel? Dann seid ihr schnell Gäste im eigenen Haus. Ich finde das nicht richtig. Vor allem, weil ich nicht dasselbe machen kann, wenn ich nach China gehe. Die Angst, dass mit dem geplanten Abkommen chinesische Unternehmen Häfen, wichtige Betriebe und vielleicht sogar die Telekommunikation in Italien aufkaufen, ist laut Geraci abwegig. Zum einen handelt es sich beim Abkommen um eine Absichtserklärung, die Italien zu nichts verpflichte und China keine Rechte gebe. Zum anderen werde die Regierung in Rom ihr bestehendes Widerspruchsrecht bei allen strategisch wichtigen Investitionen beibehalten. Aber, sagt Geraci, natürlich hoffe Italien durch das Abkommen auf mehr wirtschaftliches Engagement aus China und umgekehrt auf mehr Exportchancen für italienische Unternehmen. Deutschland exportiere derzeit 7-mal mehr nach China als Italien, die kleine Schweiz immer noch doppelt so viel. Mit dem jetzigen Memorandum of Understanding versuchen wir, verlorene Zeit wieder aufzuholen. Die Deutschen haben das in den vergangenen 10, 15 Jahren sehr gut gemacht. Wir aber haben nicht mehr 10 Jahre Zeit. Was wir jetzt machen, ist ein Hilfsmittel zur Beschleunigung. Ein Beschleunigungsprogramm made by Geraci. Chinas Präsident Xi wird nach der Unterzeichnung des Abkommens am Samstag, und das ist durchaus ungewöhnlich, noch einen Abstecher nach Palermo machen. Eine kleine Geste der Freundschaft, denn dort ist Italiens Staatspräsident Mattarella zu Hause und der Vater des Abkommens, Michele Geraci.
Italien erwartet Besuch aus China und rechnet mit großen Investitionen. Jörg Seiselberg war das aus Rom. Einfluss buddhistischer Nonnen und Mönche im Wahlkampf in Thailand geht es gleich in Tag für Tag mit Benedikt Schulz. Europa heute meldet sich dann morgen wieder. Bis dahin eine gute Zeit wünscht Katrin Michaelsen.